In den folgenden Tagen ging ich häufig in ein Siebenhocher Wirtshaus namens Lilly, ein trister Schuppen voller gruseliger Holzkruzifixe, mieser Kaffeeplörre und mit Reh-, Hirsch- und Steinbockköpfen gepflasterten Wänden, die jedem Tierschützer hohnlachten. Im Lilly trafen sich Bergführer und Gebirgler, die unter sich sein wollten. Es gab einen Bauerntoast, der einen tagelang satt machte, und das Bier war immer frisch. Außerdem plärrte keiner in sein Handy oder brach in Begeisterungsstürme darüber aus, wie urig diese Schwemme doch sei. Ich war wirklich großartig. Ich riss Ami-Witze, dass sie sich gar nicht mehr einkriegten vor Lachen. Ich lernte Watten spielen. Ich ließ mir die deftigsten Flüche im Dialekt beibringen. Ich gab Biere aus, als wäre es Wasser, und tat alles, um die Gunst der Gäste zu gewinnen. Vor allem war ich äußerst diskret, was meine wahren Absichten betraf. Doch ich machte mir nichts vor. Zwar reagierten die Alteingesessenen mit Wohlwollen auf meine Avancen, aber Freunde waren wir deswegen noch lange nicht. Ich war nett, lustig und vielleicht ein bisschen schräg, was ihre Abende ein wenig bunter machte, aber mehr nicht. Ich war Gast, etwas mehr als ein Tourist, aber sehr viel weniger als ein Einheimischer, genau wie Max Grün gesagt hatte. Diese Kerle, die nur selten alle 10 Finger an den Händen hatten, sei es, weil sie unter das Blatt einer Motorsäge geraten waren oder weil sie bei irgendeiner Kletterei verloren hatten oder weil man sich vor dem Militärdienst drücken wollte, tolerierten meine Anwesenheit nur, weil ich mit dem alten Meier verschwägert war. Und ich hätte Gift darauf genommen, dass der eine oder andere den Ex-Boss der Bergrettung genau auf dem Laufenden hielt, was zwischen uns geredet wurde. Aber ich war nicht blöd. Ich hatte mir eine Tarnung verschafft. Mike hätte gesagt, ich hatte einen Plan. Nachdem ich eine Woche lang über dies und das geplaudert hatte und mich im Kartenspiel hatte schlagen lassen, warf ich wie nebenbei in die Runde, ich wolle einen Holzschlitten für meine Tochter bauen. Ein Weihnachtsgeschenk, sagte ich. Ob mir wohl jemand ein paar Kniffe verraten könne? Ich wusste, dass viele von ihnen gute Schnitzer waren und spekulierte darauf, dass ich sie auf diese Weise herumkriegen und ihren Argwohn beschwichtigen könnte. Es klappte. Besonders zwei machten sich mit Feuereifer daran, mich in einen Handwerker zu verwandeln. Ein freundlicher 90-Jähriger namens Elmar und sein treuer Trinkkumpan, ein 75-jähriger Einbeiniger. Waldunfall. Statt Ritz zu machen, hatte die Motorsäge Ratz gemacht, namens Louis. Elmar und Louis erklärten mir, welches Werkzeug ich mir zulegen und dass ich mir von den Eisenwarenhändlern nichts Falsches aufschwatzen lassen sollte, welches Holz ich mir beschaffen müsse und für welchen Teil des Schlittens ich es bräuchte. Auf Papierservierten entstanden mehrere Skizzen, die ich natürlich in den Hosentaschen vergaß und die zu Elmars und Louis großer Belustigung regelmäßig in der Waschmaschine landeten. Ich war eben doch nur ein dummer Städter. Hin und wieder stellte ich betont nebenbei ein paar Fragen. Elmar und Louis waren mehr als glücklich, mir Geschichten zu erzählen, die den anderen in der Lilibar schon zu den Ohren herauskamen. Ich erfuhr Dinge, die die Bücher im Museum lieber verschwiegen. Unfälle, Tote, absurde Tote, traurige Tote, sinnlose Tote, 100 Jahre alte Tote, Jahrhunderte alte Tote. Und Legenden, die einen anfangs zum Lachen brachten und dann übel endeten. Einer davon beeindruckte mich besonders. Sie handelte von dem geheimnisvollen Volk der Fahnes. Und sowohl Elmar als auch Louis schworen, dass es sich dabei um eine wahre Geschichte handelte. Die Fahnes waren ein altes Volk, das der Sage nach friedvoll zusammenlebte. Sie führten keine Kriege und hatten kluge und gerechte Könige. Alles lief bestens, bis sie plötzlich spurlos verschwanden. Von einem Tag auf den anderen. Fahnes hieß ein Ort rund 10 Kilometer nördlich des Naturparks, aber Elmar und Louis waren überzeugt, dass das Übel, welches das alte Volk ausgelöscht hatte, aus der Blätterbachschlucht gekommen war. Louis nannte sie einen schlechten Ort. Dort hatte das Blatt der Motorsäge Ratz gemacht. Mitte November passierten zwei Dinge. Erstens, Louis kredenzte mir ein Stück Pustekuchen. Zweitens, der Kuchen hatte einen blutigen Nachgeschmack.